Irgendwann kommt man bei all diesen Dingen ja an diesen, wir nennen das in der Psychologie den Point of No Return. Das ist nämlich der Punkt, wo man merkt, jetzt ist was anders. Jetzt plötzlich merke ich, wie das funktioniert. Also sehr, sehr bei Führungskräften ist ja das Denken ein etwas, worauf wir uns extrem verlassen und manchmal wir einfach überbewerten. Das muss man jetzt auch einfach so sagen, ne? Also unsere Intuition, unser Fühlen, unsere Emotionen, die werden in unserer Leistungsgesellschaft einfach nicht so anerkannt. Ist schon wieder ein bisschen mehr im Kommen tatsächlich, aber das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Und dementsprechend verlassen wir uns viel zu sehr auf unsere Gedanken und zu wenig auf unsere Gefühle.
Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller.
Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Sonja. Schön, dass du dir die Zeit nimmst für uns. Und
Sehr gerne.
ich bin total gespannt auf das Thema heute. Selbstversuch Meditation habe ich bei dir im LinkedIn-Beitrag gelesen und das hat mich total neugierig gemacht. Eine Frage, die ich mir gestellt habe dazu, ist das Thema Meditation, wenn du da so drauf guckst als Psychologin. Was ist das? Also wie guckst du da drauf? Weil es ist ja doch irgendwie ein Thema, wo, ich sag mal, na, viele im Business-Kontext sehen es wahrscheinlich eher so ein bisschen als Klangschalen und jetzt fassen wir uns alle an die Hände und jetzt sind wir alle, müssen wir uns jetzt irgendwie in einer so Yoga-Position hinsetzen oder wie auch immer. Ne?
Mit
Und mit
Räucherstäbchen am besten noch.
Räucherstäbchen, genau. Und also mich würde mal interessieren, so ein bisschen aus einer wissenschaftlichen Sicht, ne? So als Psychologin, wie guckst du auf das Thema Meditation? Was steckt da so drin?
Ja, also ich gucke ja aus zwei Perspektiven, ne? Als Anwenderin und als Psychologin. Und diese zwei Perspektiven kamen dann in meinem Selbstversuch, den du gerade schon angedeutet hast, zusammen. Und als Psychologin ist es so, ich beschäftige mich seit 15 Jahren damit, was macht Menschen gesund und glücklich auf der Arbeit. Und dementsprechend habe ich mich der Forschung zugewandt, die dazu eben Ergebnisse hat, was das stützt. Und ich komme aus einem, ne, sehr naturwissenschaftlichen Feld der Psychologie. Was sagen denn Studien dazu? Ne? Und da ist die Achtsamkeitsforschung und als Teilbereich eben die Meditationsforschung eben ein ganz wichtiges Feld in der sogenannten positiven Psychologie. Es ist ein Teilbereich der Psychologie, der sich damit beschäftigt. Und als solcher Teilbereich bin ich immer wieder damit in Kontakt gekommen, dass Achtsamkeitstechniken neben zum Beispiel so etwas wie Ausdauersport eine der effektivsten Methoden sind, um das Wohlbefinden zu steigern. Also, ne, um auch Stress zu reduzieren, aber auch um das Glückslevel zu heben, um das Wohlbefinden langfristig zu steigern, und viele andere Effekte. Und das ist mittlerweile ein sehr gut erforschter Bereich. Also die Achtsamkeitsforschung, da gibt es wirklich so Graphen zu. Das können unsere Zuhörer jetzt natürlich nicht sehen, aber wie allein die Anzahl der Studien nach oben geschossen ist die letzten Jahre und Jahrzehnte. Das ist also nicht mehr ein Nischenfeld, das Thema Räucherstäbchen oder auf dem Sitzkissen sitzen und zu meditieren, sondern wirklich ein sehr, sehr gut erforschtes mittlerweile. Das heißt, die Studienlage ist wirklich ja, erdrückend fast schon, wie positiv die Effekte sind. Und gleichzeitig, wie du auch schon angedeutet hast, hat es irgendwie noch ein bisschen den Ruf, mir ging das vor ein paar Jahren nicht anders als Anwenderin, dass man denkt, wie, jetzt soll ich mich auf so ein Sitzkissen da setzen mit Klangschalen oder Räucherstäbchen? Und das ist so ein diffuses Feld, wo man so denkt, ja, was verbirgt sich dahinter? Und das ist das irgendwie esoterisch. Und mich hat es dann aber doch immer wieder diese Studienlage hörend und lesend doch neugierig gemacht, das selber mal wirklich ernsthaft auszuprobieren.
Bevor wir jetzt auf deinen Selbstversuch zu sprechen kommen, was sind denn so die Kernerkenntnisse aus den Studien? Also was ist so vorteilhaft an Achtsamkeit und Meditation?
Was dadurch eben passiert, wenn man das, ich versuche das jetzt mal so ein bisschen für den Laien verständlich zu machen, was passiert bei Achtsamkeits- oder Meditationstechniken ist, dass man sich selbst gewahr wird, also dass man selber sich bewusst wird, aha, das bin ich und da ist dann so eine Lücke und dann ist da der Raum da draußen mit zum Beispiel Menschen, die mich provozieren, mit Arbeitsdeadlines, die mich erdrücken, mit verschiedenen Anforderungen, die mich überfordern, sage ich jetzt mal. Und was passiert, wenn man Meditation übt, ist eben, dass man realisiert, ich muss nicht reagieren, ich kann auch erstmal eine Pause setzen zwischen Reiz und Reaktion. Und deswegen hat es eben so einen positiven Effekt auf Stressempfindung, auf Beziehungsqualität zu anderen Menschen, ultimativ natürlich auch auf die Gesundheit, weil sehr, sehr viele Krankheiten ja auch eine psychosomatische Komponente haben, das heißt auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen und. Also da gibt es ganz, ganz, ganz viele verschiedene Studien, die sich verschiedene dieser Aspekte angucken, die aber zu diesem Schluss kommen, einfach weil es den Menschen wieder mehr in den Driver's Seat bringt, wenn er sich dieses Spalts, sage ich jetzt mal, bewusst wird.
Ich habe damals unter den LinkedIn-Post geschrieben, wenn ich ja nur wüsste, wie das geht oder wie sich das anfühlt. Und gerade wo du gesagt hast, dieses, ich habe eine Situation und wie konkret bekomme ich denn über die Meditation diesen Spalt hin, den du gerade beschrieben hast? Und wie fühlt sich denn richtig Meditieren an?
Ja, also ich glaube nicht, dass es die eine Technik gibt, richtig zu meditieren. Es gibt ja wahnsinnig verschiedene Techniken. Ich habe mich für eine entschieden. Und vielleicht, um unsere Zuhörerinnen so kurz und Zuhörer kurz abzuholen, in diesem LinkedIn-Post habe ich über meine eigene Selbsterfahrung gesprochen. Nachdem ich ein paar Jahre lang verschiedene Dinge ausprobiert habe, die alle so in die Richtung gehen, sich mal 10 Minuten hinsetzen und mal auf seinen Atem hören und mal gucken, welche Gedanken vorbeiziehen. Also da gibt es ja wunderbare Apps, das habe ich ein paar Jahre in regelmäßigen Abständen gemacht. Nachdem ich das getan habe, habe ich mich letztes Jahr mal entschieden, 7 Wochen lang jeden Tag mindestens eine halbe Stunde mit einer bestimmten Technik zu meditieren. Also ich kann hauptsächlich ja für meine Versuche jetzt nur sprechen, aber um auf deine Frage zurückzukommen, wie fühlt sich das an? Das sind so mehrere Effekte, die sich aber erst nach einer Zeit einstellen. Und ich glaube, das ist mein allerwichtigster Tipp, den ich unseren ZuhörerInnen mitgeben möchte. Man sollte und muss eine Zeit lang dranbleiben, bis man dann merkt, davon haben die, glaube ich, gesprochen. Und was eben dann passiert ist, dass wir werden ja jede Sekunde von einer gigantischen Anzahl an Informationen reizüberflutet. Ja, das heißt, wir sind die ganze Zeit wie so Tennisspieler, die den Schläger halten oder vielleicht sogar zwei und da kommen tausende Bälle auf uns zu und wir sind nur am Reagieren. So funktioniert unser Alltag. Und da sind wir in der Regel irgendwann richtig gut geworden drin und automatisieren vieles von diesem Tennisspiel. Aber was in der Meditation passiert, ist, wenn man das länger übt, das ist so ein bisschen wie, man kann diese ganzen Bälle, die auf einen zufliegen, sich in Zeitlupe angucken, ja, oder auch mal ein Standbild kreieren, sage ich jetzt mal. Ja. Also man bekommt so das Gefühl, dass man in einer Interaktion, zum Beispiel mit einer nervigen Person, die einen immer triggert, plötzlich sieht, das und das passiert hier gerade, so und so drückt die meine Knöpfe, sage ich jetzt mal. Ja. Oder während man hektisch durch ein Kaufhaus läuft oder von einem Meetingraum zum anderen, wird einem bewusst, mitten im Laufen, mit noch 7 To-Dos im Ohr, ich bin gerade sehr ausgelaugt und mein linker Fuß tut mir weh. Also es werden Dinge an die Oberfläche gespült im Bewusstsein, die uns sonst völlig im Automatismus des Alltags eben verborgen sind, weil wir nur einen so begrenzten Aufmerksamkeitsspeicher haben. Das ist so jetzt mal meine Selbstwahrnehmung. Ob es in anderen Gehirnen genauso aussieht, kann ich natürlich nicht mit Sicherheit sagen. Aber das sind so die Erfahrungsberichte, die ich auch kenne, dass man sich viele Dinge bewusst machen kann, was gerade passiert, die einem sonst oftmals im Autopiloten des Alltags eben untergehen. Das heißt, das primäre Ziel von Meditation ist, glaube ich, gar nicht so sehr zu entspannen, sondern uns mehr Möglichkeiten zu geben, wie möchte ich reagieren, ja, sodass man dann auch natürlich smartere Entscheidungen trifft. Und das wiederum hat ja auch eine Auswirkung auf solche Dinge wie Kreativitätsprozesse. Also auch das hat man in der Forschung herausgefunden, dass wenn der Blick, der Tunnelblick wieder weiter wird, ja, der Tunnelblick des Alltags, und da gibt es natürlich auch andere Techniken, aber eine sinnvolle ist eben Meditation, dass man dann viel mehr wieder Reize bekommt zu den Dingen, die man eigentlich kreieren möchte, sage ich jetzt mal, als auf ja, so die Flucht- oder Kampfantwort zu gehen, weil man so gestreckt und gestresst und in Hektik ist.
Das habe ich gerade von dir gehört, das dauert eine Zeit lang, bis du so zu diesem Punkt kommst. Ach, das ist es, das vielleicht, was die alle damit gemeint haben. Wie lange hat das bei dir gedauert, bis du an diesem Punkt gekommen bist?
Ich glaube, da muss man fairerweise sagen, ich habe ja zweimal angefangen zu meditieren, einmal vor ein paar Jahren hin und wieder, und dann letztes Jahr richtig intensiv mit einer Methode, wo man auch wirklich die Hirnfrequenz in einer bestimmten Art und Weise versucht zu verändern und die Herzfrequenz. Und das war dann schon sehr, sehr, sehr intensiv. Also letztes Jahr hat das bei mir, ich würde sagen, so 2 Wochen gedauert, bis ich extrem intensive Erfahrungen hatte. Und beim ersten Mal waren das, glaube ich, ein paar Wochen länger. Und das macht auch Sinn, weil es dauert einfach ein paar Wochen, bis sich die synaptischen Verbindungen in unserem Gehirn gefestigt haben. Also aus einem Trampelpfad, ne, wird dann irgendwann eine einspurige Straße, und daraus wird irgendwann eine Autobahn, wenn sich Neurone netzen und vernetzen und gemeinsam feuern. Und das braucht einfach eine gewisse Zeit. Deswegen sagt man auch, dass man Gewohnheiten so in 6 bis 8 Wochen aufbaut, wenn man jeden Tag wiederholt, ne? Also ich bin im Grunde genommen, ich bin ja keine Expertin für Meditation, sondern für persönliches Wachstum. Und diesen Selbstversuch, den ich da letztes Jahr gemacht habe, der ist genauso wie andere Selbstversuche, wie ich lerne Klavier spielen, ich lerne Autofahren, ne? Ich lerne eine neue Programmiersprache. Irgendwann kommt man bei all diesen Dingen ja an diesen, wir nennen das in der Psychologie den Point of No Return. Das ist nämlich der Punkt, wo man merkt, jetzt ist was anders. Jetzt plötzlich merke ich, wie das funktioniert. Und das ist sozusagen da, wenn irgendwie genug Synapsen gleichzeitig feuern, so erkläre ich mir das. Und das ist ein sehr belohnender Punkt, weil man da dann irgendwie so diesen Moment hat, davon reden die alle, was ich eben gesagt habe. Ja.
Das finde ich total hilfreich. Vielen Dank, Sonja, fürs Teilen, weil ich hatte tatsächlich diesen Punkt noch nie. Vielleicht muss ich einfach nur dranbleiben. Und ich glaube, dass das auch viele HörerInnen sicherlich interessiert. Beim Tim weiß ich, dass er das auf jeden Fall schon etwas länger macht. Also der hat sicherlich diesen Effekt schon erleben können. Ich habe den noch nicht erlebt. Und von daher vielen, vielen Dank und danke, dass du diese Frage jetzt auch beantworten konntest. Danke.
Tim, wie ist es denn bei dir? Wann kam bei dir dieser Punkt, wo du das erste Mal was gemerkt hast, dass was anders ist?
Ja, bei mir hat das auch einige Wochen gedauert. Also ich mache das jetzt schon einige Jahre. Und das war auch am Anfang, ja, am Anfang hatte ich auch so das Gefühl, okay, jetzt sitze ich hier und irgendwie gibt es aber tausend wichtigere Dinge, die ich jetzt gerade tun könnte, während ich hier sitze. Also so ein richtiges Gefühl von, ich verschwende hier gerade meine Zeit, ich muss doch irgendwie jetzt tausend andere Dinge tun. Und da, aber die Zeit einfach mal bewusst zu nehmen und zu sagen, okay, also jetzt in den Viertelstunde, 20 Minuten wird die Welt ja nicht untergehen. Von daher kann ich die 20 Minuten jetzt auch einfach mal bewusst nur hierfür verwenden. Und gleichzeitig habe ich halt gemerkt, dass dieses Gedankenkarussell dann also massiv angelaufen ist, ne? Weil dann plötzlich so das Gefühl, jetzt ist Freiheit und das Gehirn wollte irgendwie immer weitermachen. Also es wollte mich irgendwie in Bewegung setzen, dass ich da jetzt irgendwie was tue. Und das hat eine ganze Zeit gedauert, bis das nachgelassen hat. Und ich fand es spannend, diese Distanz dann aufzubauen. Also so dieses Gefühl von, irgendwann sehe ich die Gedanken wie so Wolken, die vorbeiziehen.
Und das ist es ge im Grunde genommen. Ne? Du hast gerade von deinem Gehirn gesprochen als dritte Person sozusagen. Und das ist das Gewinnbringende oder eins der gewinnbringenden Dinge in der Meditation, dass man realisiert, ich bin nicht meine Gedanken. Meine Gedanken sind nochmal was anderes. Und das ist vielleicht auch so ein Aberglaube oder nee, nicht ein Aberglaube, ein Irrglaube über Meditation, dass es dazu führen würde, dass man weniger Gedanken denkt. Das glaube ich nicht, sondern eher, dass man sich davon distanzieren kann und realisiert, ah, da plappert wieder mein Verstand oder mein innerer Kritiker oder wie auch immer, plappert da wieder etwas. Aber ich muss ja nicht alles glauben, was ich denke. Und das ist eine extrem machtvolle sehr, sehr, sehr effektive Fertigkeit, die man sich quasi aneignen kann, auch mit anderen Techniken, nicht nur mit Meditation. Aber das ist so ein bisschen wie der schwarze Gürtel der Selbstführung, finde ich. Wenn man es schafft, zu realisieren, ich bin nicht meine Gedanken und ich muss nicht alles glauben, was ich denke, und ich kann auch mich dazu bringen, was anderes zu denken. Das ist etwas, was mir auch nach 15 Jahren nicht jeden Tag gelingt, aber die allein diese Möglichkeit zu haben, ist unglaublich, unglaublich effektiv, ne?
Ja, was bei mir dann nach einiger Zeit dann ganz gut funktioniert hat, ist dieses Loslassen. Also dass ein Gedanke nicht wie in so einem Loop immer wieder, ne? Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch,
Ja,
wenn du so einen
ja,
Gedanken hast und
ja.
der hängt dann fest, ne? Also der dreht sich dann die ganze Zeit weiter, weil es, also irgendwie die Emotion in mir drin sagt mir dann, das muss jetzt erst gelöst werden, bevor ich diesen Gedanken loslassen kann. Und das funktioniert mittlerweile ganz gut, dass ich das wirklich loslassen kann und sagen kann, es ist halt einfach nur ein Gedanke, ne? Und das ist auch gut, wenn er da ist, ist aber auch genauso gut, wenn er jetzt wieder weg ist. Also ich muss ihn jetzt nicht festhalten.
Da habe ich eine Frage an euch beide. Habt ihr dann nicht das Gefühl, dass ihr den Gedanken verliert?
Ja, da hilft Aufschreiben. Dann ist er nicht weg.
Danke.
Finde ich eine gute, simple Methodik. Ja. Ja, und generell, das betrifft bestimmt viele auch unserer ZuhörerInnen, denken wir wahnsinnig gerne in unserem Kulturkreis. Ich bin ja als Psychologin schwerpunktmäßig im Führungskräfte-Coaching unterwegs. Und so in Unternehmen, in unserer Leistungsgesellschaft, ne, generell, aber auch hauptsächlich, also sehr, sehr bei Führungskräften, ist ja das Denken ein etwas, worauf wir uns extrem verlassen und manchmal wir einfach überbewerten. Das muss man jetzt auch einfach so sagen, ne? Also unsere Intuition, unser Fühlen, unsere Emotionen, die werden in unserer Leistungsgesellschaft einfach nicht so anerkannt. Ist schon wieder ein bisschen mehr im Kommen tatsächlich, aber das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Und dementsprechend verlassen wir uns viel zu sehr auf unsere Gedanken und zu wenig auf unsere Gefühle. Das ist so meine Erfahrung.
Das empfinde ich beim agilen Arbeiten das Schöne, dass genau dieser Teil reintegriert wird. Oder dass man durch diese Reintegration tatsächlich auch einen besseren Zugang zu den Menschen, zur Kommunikation und auch zu, naja, zu Wirksamkeit bekommt.
Ja, das sind wichtige Komponenten, ne? Wenn man flexibel zusammenarbeiten möchte mit dem ganzen Menschen, dann ja, sind das absolut wichtige Komponenten. Es macht also total Sinn, kann ich auch aus psychologischer Sicht nur bestätigen.
Wenn wir jetzt gerade so Richtung Business-Kontext gucken, habe ich gerade so rausgehört bei dir, Sonja, das ist noch nicht so anerkannt. In der Leistungsgesellschaft ist noch immer im Vordergrund das Denken, das Rationale, ne? Also so nach dem Motto, dass die Emotion wird ja auch teilweise noch als unprofessionell dann angesehen, ne? Also dass wir sagen, okay, na, wir müssen jetzt einfach mal rational sein und auch uns professionell begegnen. Wie siehst du das im Business-Kontext für Führungskräfte oder für Menschen, die in Teams arbeiten, wo Selbstorganisation zum Beispiel ein großes Thema ist? Was steckt da drinne im Thema Meditation? Also wenn du jetzt mal so aus so einer Führungskräftesicht guckst.
Meinst du jetzt für die Führungskräfte oder fürs Team oder?
Sowohl als auch.
Also im Grunde genommen sprechen wir über eine effektive Methode, um sich besser selbst zu führen, ne? Und als solche würde ich sie natürlich jedem empfehlen. Also es ist schwierig, eine Methode als One-Fits-All zu empfehlen, aber ich sage jetzt mal so, im Feldmeditation ist, glaube ich, für die meisten Menschen im gesunden Arbeitskontext was drin. Und es ist da, denke ich, eine Methode, wo 99,9% von Arbeitnehmenden und Führungskräften profitieren können, um sich effektiv besser selber zu führen, sage ich jetzt mal. Ja. Wie, ne, im Team zum Beispiel gibt es ja immer, dass wir gegenseitig unsere Knöpfe drücken. Ja, du sprachst ja gerade das Thema Emotionen an, und Emotionen, bin ich fest von überzeugt, müssen oder sollten einen Platz haben in der Arbeitswelt und natürlich dann auch vor allen Dingen in so einer agileren Arbeitswelt, weil wir daraus ganz, ganz viel Kreativität auch schöpfen können und Beziehungen stärken können, zum Beispiel. Aber
Und
auch
Wohlbefinden.
Und Wohlbefinden,
Wohlbefinden, ja.
absolut, Vertrauen, ne? Also da könnten wir jetzt über psychologische Sicherheit sprechen und so weiter und so weiter. So, aber wo Emotionen am Start sind, da drücken wir auch gegenseitig unsere Knöpfe, ja. Und da, damit mit Knöpfe drücken meine ich, da sagt jemand etwas aus dem Team, wo ich mich auf den Schlips getreten fühle, weil der damit ein Thema bei mir reaktiviert, was in meiner Jugend zum Beispiel entstanden ist. Hat überhaupt nichts mit dieser Person zu tun. Ist also meine emotionale Verantwortung. Und die Verantwortung für unsere Emotionen, das verstehen die wenigsten Menschen, dass wir die haben, sozusagen. Also wenn ich von etwas auf den Schlips getreten mich fühle, was jemand anderes hervorruft, aber das gehört gar nicht zu dieser Person, sondern zu mir, dann kann ich, wenn ich reflektiert bin, mich mit mir selber auseinandergesetzt habe oder so etwas praktiziere, Meditation, dafür eine ganz andere Verantwortung übernehmen. Ja, dann kann ich sagen, hey, das und das, was du gerade gesagt hast, das löst in mir Folgendes aus. Ich weiß, das ist mein Thema, ich wollte es dir aber mal zurückspiegeln, weil mich wühlt das gerade auf, sage ich jetzt mal. Das wäre eine erwachsene, eigenverantwortliche Art, damit umzugehen, an der alle wachsen können, sage ich jetzt mal, ne? Mit entsprechender offener Kommunikation. Und das würde ich mir wünschen, dass das salonfähiger wird. Das setzt aber voraus, dass alle offen sind, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, ja, und solche Techniken auszuprobieren, zu üben, vielleicht auch ihre Erfahrungen zu teilen. Aber davon würde jeder, davon bin ich tief überzeugt, profitieren im Unternehmen. Auch Führung ist, finde ich, zu 80% Selbstführung. Wenn man weiß, aha, so und so führe ich mich selber und das hat die und die Erfahrung, das löst die und die Erfahrung bei mir aus, dann kann ich auch ganz anders natürlich mit einem Team umgehen, ne? Auch das würde ich mir wünschen. Wenn wir schon bei Wünsch dir was sind, dann ja, das ist etwas, wo auch Führungskräfte sehr von profitieren.
Ich find auch gerade so das Thema Konflikte kriegt dann ja auch eine ganz andere Art und Weise, wie wir sie im Team dann transparent machen können. Ne? Also wenn, das erlebe ich auch häufig, dass wenn eben nicht die Verantwortung für die eigenen Emotionen übernommen wird, sondern das Gegenüber vermeintlich dafür verantwortlich gemacht wird, ne? So nach dem Motto, du hast mich provoziert, so ungefähr, ne? Dann enden wir ganz schnell in so einer Konfliktspirale, wo es ja irgendwie kein Ausweg mehr gibt, ne? Weil es dann wie so ein Ping-Pong hin und her geht. Ne? Der eine sagt was, der andere sagt was und so weiter und irgendwann eskaliert. Und im schlimmsten Fall guckt man sich eine Woche oder noch länger nicht mehr an, so ungefähr. Ne? Und
Absolut.
das finde ich auch nochmal spannend, darauf zu gucken. Jetzt, wenn du sagst, Meditation hilft dir dabei, genau diesen Raum zu schaffen zwischen, wie hast du es eben so schön ausgedrückt, Reiz und, nee, Wahrnehmung und
Reaktion,
genau, Reiz und
Reiz und Reaktion.
Reaktion. Also wie kann ich das gut einsetzen dann auch in so einer Konfliktsituation? Also es gibt ja wahrscheinlich dann zwei Fälle, ne? Also entweder eine Variante wäre, mein Gegenüber ist sehr selbstreflektiert und würde das dann, das würde Verantwortung für seine eigene oder ihre eigene Emotion übernehmen. Aber wie gehe ich gut damit um, wenn es nicht so ist? Also wie kann ich gut damit oder wie hilft mir da vielleicht auch Meditation oder generell psychologische Tricks und Kniffe dabei, gut in solchen Situationen damit umzugehen.
Also was in Konflikten ja auch immer passiert, ist eine stückweise immer mehr Wahrnehmungsverzerrung, die dann da stattfindet. Also wer da Lust hat, da mal reinzugucken, 9 Stufen der Konflikteskalation von Glasl, das ist ein wunderbares Modell, ne? Wo die letzte Stufe von 9 ist, gemeinsam in den Abgrund, ne?
Der
Sehr schöner
Untergang, ja.
Titel, genau.
Das
Ja.
erinnert mich immer an Rosenkrieg, an diesen Film Rosenkrieg, wenn die dann beide
Ja.
da auf dem Kronleuchter hängen.
Ja, genau. Sehr schönes Bild. Und was zeigt, wie abstrus das ist, wie diese Wahrnehmungsverzerrungen uns gegeneinander aufwiegeln, bis wir sogar im Extremfall im Rosenkrieg bereit sind, in den Untergang zu gehen, nur damit der andere auch in den Untergang geht. Ja? Also so eine destruktive Spirale. Und deswegen ist das Thema, also dieses Bewusstsein, dass meine Wahrnehmung nicht die ultimative Wahrheit ist. Das ist eine weitere Erkenntnis von Meditation oder von anderen psychologischen Techniken. Ne? Also denke nicht alles, es ist nicht immer, was habe ich eben gesagt, glaub nicht immer alles, was du denkst, ist eng verknüpft mit, wie wir die Welt wahrnehmen, ist nicht die ultimative Wahrheit. Das ist alles konstruiert. Ne? Das wird in Nullen und Einsen übersetzt von unseren Sinnesorganen in den Kortex geschickt im Gehirn, in den auditiven, in den visuellen und so weiter. Und da wird das irgendwie wieder zusammengesetzt, basierend auf unseren vergangenen Erfahrungen. Und das ist hoffnungslos, ungenau, das ist konstruiert. Und sich das bewusst zu machen, ist auch total wertvoll für die Zusammenarbeit. Und ich möchte noch eins sagen, weil du sagtest, ja, wie gehe ich denn in Konflikten dann gut damit um, wenn jetzt zum Beispiel sich jemand getriggert fühlt oder so. Also der Begriff, den versuche ich mittlerweile zu vermeiden, aber er erklärt es ja eigentlich ziemlich gut, was Menschen auslösen, wie sich das anfühlt. Ich kann auch ganz alleine aus einem Konflikt aussteigen. Ich brauche nicht, dass die andere Partei vernünftig ist. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also wenn ich mich in so etwas wie Meditation übe und gleichzeitig auch ein bisschen was darüber weiß, warum Menschen in mir Knöpfe drücken. Also man sollte sich auch im Idealfall ein bisschen mit seinen eigenen Schwächen, mit seinen eigenen Stärken, mit seinen eigenen Knöpfen mal auseinandergesetzt haben und wo das herkommt. Ne? Zum Beispiel, warum triggern mich Autoritätspersonen so? Ja? Oder Menschen, die Klugscheißer sind. Oder, ne? Also das ist alles wertvoll. Aber zeitgleich brauche ich nicht die andere Person, um aus einem Konflikt auszusteigen. Man sagt ja so schön, it takes two to tango, ne? Das heißt, ich habe immer auch eine eigene Verantwortung. Es ist nie nur der andere oder die andere. Und da gibt es in der systemischen Lehre so ein schönes Bild. Ich kann immer raus aus dem Drama gehen. Also das Drama-Dreieck, was ich finde in Unternehmen auch noch nicht sehr bekannt ist, was ich aber oft im Coaching verwende. Suse nickt schon. Das Drama-Dreieck beschreibt, wie wir mit Menschen in eine teils ungesunde Interaktion gehen, wo wir Retter, Täter oder Opfer sind. Und ich kann jederzeit entscheiden, nicht Teil dieses Spiels zu sein. Das kostet natürlich Überwindung, nicht zum Gegenschlag auszuholen. Ich lache, weil das jeder von uns kennt.
Ich habe
Ah,
wieder
okay,
meinen.
Suse, erläutere bitte. Du hast ein schönes Schild
Also,
gerade vor
ich
dir.
habe jetzt einen Zettel vor mir hängen, der klebt an meinem Computer tatsächlich. Da steht drauf: in der Mitte Helfer und dann Don't attract the passive ones. Und ich habe noch einen Zettel hier hängen: der Retter, Opfer und Täter sind in Rente. Ich
Ah,
arbeite mit
sehr
mir.
schön.
Ich arbeite mit mir selber gerade sehr intensiv daran, quasi diese drei Rollen möglichst nicht mehr zu bedienen, weil dann natürlich sehr viel Interaktion daraus dann so eine Dynamik kriegt, die ich nicht auf Augenhöhe empfinde und wo ich natürlich selber auch an mir arbeite und wo mein Anteil dann ist. Ich bin nämlich sehr gerne im Helfer und ich glaube, viel Zufriedenheit kommt auch genau aus diesem Drama-Dreieck, wenn man da aussteigt. Wie du das jetzt gerade gesagt hast, deshalb bin ich jetzt sehr, sehr, ich resoniere gerade sehr, sehr mit dem Thema, was du gerade angesprochen hast. Und ich finde das sehr spannend, ja. Vielleicht können wir es für die Hörer nochmal so ganz grob erläutern.
Ja, gerne. Ich möchte kurz vorweg sagen, wann immer ich mit einem, also selber mit einem Coach gearbeitet habe oder Mentorin oder Therapeut oder so, wie oft habe ich den Satz gehört, gehen Sie raus aus dem Drama. Bis ich irgendwann dachte, verdammt, ich glaube, dieses Modell sollte ich auch öfter in der Arbeit einsetzen. Und dann habe ich damit angefangen. Also das Drama-Dreieck beschreibt, wie wir Menschen miteinander interagieren und welche Rollen wir dabei manchmal einnehmen. Ich hoffe, ich beschreibe das jetzt möglichst effizient. Wir neigen dazu, wenn wir mit Menschen in Interaktion gehen und es geht so in Richtung eines Problems. Also, ne, dann entsteht das Drama-Dreieck, wie der Name auch schon sagt. Zum Beispiel in eine Zweierinteraktion zu gehen, ich bin der Täter und der andere ist das Opfer. Ja? Das heißt, ich tue etwas und jemand anders findet das zum Beispiel ungerecht und dann fühlt derjenige sich als Opfer und bestätigt damit meine Täterrolle. Das wiederum kann ja dazu führen, dass ich mich dann als Opfer fühle, weil ich angeklagt werde vom Opfer, das wiederum dann zum Täter wird. Ja? Wenn das in der eigenen Paarbeziehung ist, tut einem das dann vielleicht leid und dann springt man in die Retterrolle, weil man das arme Opfer retten will. Und keine dieser drei Rollen tut einem dann in so einer Dynamik, in einem Konflikt, in einem Problem miteinander richtig gut, weil sie immer bedeuten, dass man Verantwortung für den anderen übernimmt, was wir nicht müssen, und weil sie immer bedeuten, dass wir die Wahrnehmung verzerren in so eine ungesunde Dynamik, ne? Wie du das auch gerade sagtest, Suse. Das heißt, sich da mal rauszuziehen und sich gar nicht in so eine Rolle reinsaugen zu lassen von diesen drei ungesunden Rollen. Das tut gut, aber das braucht eben dann wiederum, dass man mal kurz sich rausnimmt aus der Situation. Und da sind wir dann wieder bei Achtsamkeitstechniken zum Beispiel oder das Wissen um dieses Drama-Dreieck oder mal kurz durchschnaufen und in den Nachbarraum gehen und sagen, was passiert hier eigentlich gerade? Ja.
Ich hab ganz oft dann noch das Bild, ist das jetzt der Affe, der auf meiner Schulter sitzt? Also ist das ein Problem, was ich jetzt lösen muss? Oder ist das jetzt der Affe, der in der Mitte sitzt? Oder ist das der Affe, der bei jemand anderem sitzt? Und auch dieses Bild hat mir sehr geholfen, da eine gewisse Distanz aufbauen zu können. Gelingt mir oft, aber auch nicht immer. Aber genau diese Erkenntnis, dass wenn ich vielleicht will, der andere ja auch gar nicht, dass ich dessen Probleme löse.
Exakt.
Also ist man auch ganz schnell dann bei Ratschlägen und von daher mir hilft dieses tatsächlich dieses Helferbild oder eben mein Zettel, ne? Ich muss ja nicht der Helfer sein und ja.
Ja, und dabei kann ja was total Schönes entstehen, wenn man eben nicht mehr in diese Helferrolle geht, dann befähigt das ja Menschen, ihre eigenen Lösungen zu finden, ne? Und vielleicht. Also dadurch können Menschen auch aus einer jahrelangen Opferhaltung so langsam rauskommen, wenn nicht mehr jemand die Probleme für sie löst, sondern wieder dieser Raum entsteht und so, ah, okay, mir wird hier das Vertrauen gegeben, dass ich meine eigene Lösung finden kann. Also Menschen, die in eine dauerhafte Opferrolle gehen, in manchen Unternehmenskontexten hat man das ja, wo Menschen Verantwortung sehr viel abgenommen wird, dass sie irgendwann in so eine erlernte Hilflosigkeit kommen, in so eine permanente Opferhaltung. So, ich kann hier ja eh nichts ausrichten. Ne? Das ist dann wirklich, dann wird die Opferhaltung zu einer dauerhaften Mentalität. Und das Einzige, was denen hilft, ist, dass sie wieder Raum bekommen und so ein Sog entstehen kann, wieder eigene Entscheidungen zu treffen, eigene Probleme zu lösen, eigene kleine Projekte sozusagen. Das heißt, aus so einem momentanen, ich fühle mich als Opfer, ich fühle mich als Täter, kann wirklich auch ja eine dauerhafte Geschichte werden. Und was ich oft erlebe bei Führungskräften, bei Projektleitungen, bei Teamleads, ist, dass die sehr, sehr aktiv sind. Die wollen ja voranbringen, die wollen ja wirklich Gas geben auch für ihre Teams und dass man am ehesten dann tatsächlich, wie du sagst, auch in so eine Helferrolle oder in so eine Retterrolle kommt. Das erlebe ich oft. Und das kann man sehr schön in so einem Team auch mal reflektieren, wenn es offen ist dafür.
Wie kommst du denn aus dem Drama-Dreieck für dich raus? Also welche Strategie hast du für dich so entwickelt, wenn du merkst, du bist jetzt gerade in einer der drei Rollen drin? Ist ja erstmal schon mal eine Kunst, es überhaupt zu erkennen, oh, ich bin jetzt gerade wieder mitten in so einem Konflikt, ne? Aber mal angenommen, du hättest das dann erkannt, was hast du für dich für eine Strategie, da auszusteigen?
Die Antwort auf meine Frage und viele weitere spannende Impulse rund um das Thema Meditation bekommst du im zweiten Teil. Wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist.